Gibt es dazu Fragen oder Kommentare? Musst du ganz laut sprechen,
Ja,
damit.
naja, ist nicht so wichtig, vielleicht auch, wenn es aufgenommen wird. Zu der Frage des Mitgefühls stellt sich bei mir natürlich, also dem Thema des Mitgefühls stellt sich bei mir folgende Frage: Wie weit geht das Mitgefühl? Jemand hat im Lotto sechs Richtige gehabt und gewinnt eine Million, kriegt das Geld ausgezahlt und verliert sie am nächsten Tag. Soll der Gottgeweihte Mitgefühl haben, dass er jetzt durch solche Sachen, oder soll, wie weit geht das Mitgefühl? Weil ich habe schon eigentlich eher ein anderes Verständnis, oder vielleicht ein tieferes Verständnis von so einem Thema des Mitgefühls, dass sich eigentlich eher, der Salo, wie du es vorhin angesprochen hast, eher das Mitgefühl hat, dass die Menschen in Unwissenheit über ihre Beziehung zu Gott stehen und sie eigentlich versucht, eher in diesem Bereich zu ermutigen. Natürlich, solche Exemplare gibt es auch wie in der Runga Maharaj, ist sehr wichtig, auch an dieser Stelle Mitgefühl zu zeigen. Aber man darf doch eigentlich nicht Krishna dabei vergessen, dass eigentlich das Ziel hinter allem das Erkennen von Krishnas Wirken und unserer Beziehung zu Krishna ist. Wie würdest du das bitte erklären? Also nicht rein materielles Mitgefühl, sondern es muss irgendwie eine spirituelle Komponente ja irgendwie besitzen. Das ist das Thema.
Ja.
Das war die Frage.
Dein Beispiel war, jemand gewinnt im Lotto, jubelt bis in den Himmel und am nächsten Tag wird es ihm gestohlen.
Oder er gibt es einfach aus für sinnlose Sachen. Was auch immer.
Es ist weg und er ist bis zum Boden betrübt.
Aber warum soll man da kein Mitgefühl empfinden?
Weil er leidet.
Ja, ich meine, ist ja egal, warum er leidet, aber er leidet ja in dem Moment, wenn man, also darf ich kurz was annehmen, aber wenn man die Seele des Menschen betrachtet, ne, was ja auch ein Teil von Gott ist, also ist der Mensch ja auch ein Teil von Gott sozusagen, und der Mensch gerade leidet, warum auch immer. Ja, das ist, finde ich, für mich stellt sich dann gar nicht die Frage, warum er leidet ja so. Ne? Das ist für mich dann trotzdem auch Mitgefühl wert, ne? Auch selbst wenn jemand eine Dummheit begeht und es bereut den nächsten Tag, das wäre ja genauso jemand, der im Gefängnis sitzt, meinetwegen, hat eine dumme Tat und der bereut es und fühlt sich schlecht. So. Soll man mit so einem Menschen Mitgefühl haben oder nicht? Das ist ja genau die gleiche Frage. Ne? Jemand, ein Verbrecher zum Beispiel, der seine Tat bereut. So. Und ich glaube schon, wenn man also versucht, jedenfalls die Seele in jedem Menschen zu betrachten, also jeder Mensch ist sozusagen Teil Gottes, Tropfen, Ozean, wie auch immer, welche Analogie man da benutzt. Also ich kann das zwar noch nicht, aber ich glaube, wenn man dann auf einer hohen Stufe ist, dann sieht man gar nicht mehr so dieses materielle Problem, sondern man will dem der Seele dann sozusagen helfen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ja, also dass erstmal der Grund egal ist, so, wenn jemand leidet, für mich jedenfalls.
Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Jemand macht 10-mal oder 20-mal oder 100-mal den gleichen Fehler und leidet immer wieder. Also ich mache das extra jetzt mal so ein bisschen zu. Also ich meine, man steht jetzt nicht da, der Hasist ist ja wieder seine Reaktion. So sollte man sich vielleicht nicht verhalten, aber eben einfach, ich denke, einfach ein rein materielles Mitleid hilft einer Person vielleicht nicht weiter. Ich meine, das ist richtig, dass man es zum alles entsprechend der Zeit vielleicht mitteilen kann, nicht immer im Augenblick. Nur wenn jemand vielleicht zum Beispiel einfach 20 Mal den gleichen Fehler macht und vielleicht nicht daraus direkt lernt, dann bringt es vielleicht nichts, dieser Person irgendwie so Mitleid zum Beispiel zu zeigen. Da ist dann vielleicht auch manchmal nötig zu sagen, siehst du, da muss doch irgendwas anderes dahinter sein.
Aber es geht ja um Mitgefühl und nicht um Mitleid.
Ja,
so, ne?
Das vermischt hat sich jetzt eigentlich nicht ein bisschen vermischen. So Mitgefühl und Mitleid, das geht sehr stark an den an, würde ich jetzt sagen. Das ist vielleicht eine Definitionsfrage, aber es ist so ein großer Unterschied dann auch nicht.
Also deine...
Wenn ich selber das Bewusstsein habe als Mensch für die Situation, es kommt ja auch mein Bewusstsein drauf an, da kann ich dann schon unterscheiden. Also ich denke, da sollte man selbst auch sein Bewusstsein erstmal einsetzen.
Ja. Darf ich nochmal fragen, damit ich die Frage richtig verstehe? Deine Frage ist, wenn jemand so unintelligent leidet und unintelligent dann wieder Glück erfährt, wie dieses Beispiel von dem Mann, der im Lotto gewinnt und das dann an einem Tag wieder ausgibt und am nächsten Tag sich wundert, warum er so leidet, ob man da selber Mitgefühl für haben soll oder ob man da Abstand nehmen soll, weil man sieht, da muss er doch jetzt selber durch, er muss das selber erfahren. Warum soll ich mich damit jetzt so auseinandersetzen? Warum soll ich das so sehr zu meinem Problem machen? Ist das, was du jetzt...
Nicht direkt, ich frage eigentlich eher, ob das Mitgefühl, was wir anderen Lebewesen entgegenbringen sollten, immer die spirituelle Komponente besitzen sollte. Letztendlich, sei es durch das Gebet oder sei es durch das Gespräch, ihn versuchen sollten, eben die spirituellen Prinzipien eher verständlich zu machen, damit sie daraus vielleicht auf einer höheren Ebene lernen können. Das ist eigentlich eher die Frage gewesen.
Ich glaube, deshalb sind wir hier zum Lernen.
Deshalb habe ich diese intensiven Beispiele gegeben, die sich rein auf so grob materialistische Tätigkeiten beziehen, ob da das Mitgefühl immer angebracht ist. Das mag an ganz gewissen Stellen, ich würde zum Beispiel an der Stelle auch unterscheiden zwischen grober Fahrlässigkeit oder eben höheren Energien, die karmisch gesehen zwar ihre Ursachen haben, aber zumindest nicht aus böser Absicht gleich gemacht wurden. Man muss da vielleicht an dieser Stelle so ein bisschen unterscheiden.
Absolut, ja.
Also das war eigentlich eher so dieser Punkt, weil wie gesagt, wenn jetzt jemand eben 10-mal Lotto gewinnt, dass irgendwer verjubelt und hinterher dann da auf der Straße sitzt, ach ja, dann, also da würde ich auch sagen, ja, ich meine, ein bisschen Intelligenz braucht man vielleicht auch, um vielleicht so, da würde ich jetzt nicht so viel Mitgefühl einfach nur das haben, dass da jetzt so ein Pseudo-Leid ist, wenn man vorher da Glück gehabt und vielleicht jemand, der in so unglücklichen Umständen ist, wie zum Beispiel eines Tsunami und so zu sagen, da kann ich verstehen, der ist einfach von anderem Schmerz überwältigt, als jemand, der vielleicht 10 Millionen Euro verliert, der aber trotzdem nicht verhungern muss.
Also ich würde sagen, wir können zwar nicht in das Leben vor diesem Leben hineinschauen. Diese Fähigkeiten haben wir nicht. Und deshalb bleibt in vielen Fällen nur ein gewisser Rahmen übrig, wo wir sehen können, ich sehe jetzt nicht die Ursache, warum diese Person so leidet. Und wenn wir diese Ursache nicht sehen, dann neigen wir dazu, stärkeres Mitgefühl zu empfinden. Angenommen, jemand wird getötet, ohne Grund, dann haben wir natürlich sehr viel Mitleid und sehr viel Mitgefühl für diese Person, die vielleicht qualvoll getötet wird. Angenommen, wir wüssten, dass sie im vorangegangenen Leben dasselbe getan hat, dann wären wir wesentlich neutraler mit diesem Gefühl. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht mehr da ist. Und das ist dieser entscheidende Punkt oder Gedankengang für einen Gottgeweihten. Er geht auch nicht ins andere Extrem und sagt, ja, es hat sich halt alles wieder ausgeglichen, habe ich nichts mit zu tun, betrifft mich nicht, sondern auch wenn er im letzten Leben eine sehr widerwärtige Handlung begangen hat, ist doch das Leid, was er in diesem Leben erfährt, sehr, sehr schrecklich. Und ich hatte, wenn ich mal aus meiner Erfahrung kurz was sagen kann, und vielleicht habt ihr da auch ähnliche Erfahrungen. Ich war mal mit dem Shivatma auf Buchverteilung unterwegs und wir haben unseren Sanketan-Lieferwagen abends irgendwo geparkt. Es war schon dunkel, wir waren todmüde, hatten einen harten Tag hinter uns, eingeschlafen. Irgendwann in der Nacht oder am frühen Morgen hörte ich Todesschreie. Erst so im Schlaf. Und ich dachte, ey, hier wird gerade jemand abgemurkst. Das muss doch. Also, das sind ein paar Meter von unserem Wagen. Wird jetzt jemand gekillt? So schreit man nicht. Das ist schon, wer so schreit, der wimmert um sein Leben. Und irgendwie kam ich immer mehr zu mir und dachte, ich muss sofort raus. Ne? Was ist da los? Reiß die Schiebetür auf. Es war so leichtes Dämmerlicht. Und es dauerte ungefähr 10 oder 20 Sekunden, bis ich verstand, wir haben direkt vor einem Schlachthaus geparkt. Das waren Tiere, oder das sind Tiere gewesen. Und dann wurde es auch etwas heller und dieser ganze Sattelschlepper, der war voller Schweine. Und das ging also weiter. Und ich war so erschüttert, ich ging auf diese Szene zu. Ich ging durch den Eingang, durfte ich gar nicht, aber mich interessierte das gar nicht. Ich war so entsetzt, so schockiert. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Ich war ja frisch aus dem Schlaf gerissen. Da funktionieren die Gehirnzellen nicht so, wie sie so normalerweise gehen. Dann ging ich einfach wie hypnotisiert auf diese Szene zu. Und plötzlich stellte ich fest, ich war nur noch 10 Meter vor dieser Einrichtung entfernt, wo die Schweine also von dem Schlachter in eine Kabine geführt wurden. Und plötzlich merkte dieser Schlachter, der hatte nicht damit gerechnet, dass um 4 Uhr morgens oder wie früh das war, plötzlich jemand vor ihm stand und mit völlig entsetzten Augen diese Szene betrachtete. Und dann guckte er mich an, ich guckte ihn an. Und in diesem Moment hatte ich so eine Art Vision nach dem Motto, was machst denn du da? Das passiert ja alles auch im nächsten Leben und im übernächsten wahrscheinlich auch. Bist du verrückt? Und mit diesem Gesichtsausdruck hatte ich diesen Angestellten angeschaut. Und der hat es auch sofort verstanden und rief sofort Leute, die mich da rausschicken sollten. Und kam, also man merkte ihm an, er fühlte sich sehr, sehr unwohl. Und so wurde ich dann rausgebeten und dieses Tor wurde zugemacht. So, das war eine Erfahrung aus meinem persönlichen Leben. Wo ich mich gefragt habe, soll ich jetzt Mitleid haben mit diesem Schlachter? Was der macht, ist entsetzlich. Aber in diesem Moment, ich habe in meinem Leben nicht oft solche Momente gehabt, aber in diesem Moment hatte ich richtig Mitleid mit diesem Schlachter. Mit den Schweinen auch, aber auch mit dem Schlachter, weil ich konnte sehen, der fügt sich selber so viel Leid zu.
An der Stelle kann man aber auch, an dem Beispiel kann man das Wort Mitgefühl und die verschiedenen ähnlichen Worte, die da mitschwingen, ganz gut aufdröseln, finde ich. Weil Mitgefühl für diesen Schlachter, Mitleid mit diesem Schlachter, kann man ja auch interpretieren als, ja, ich weiß, was du für eine Not hast, ich weiß, du musst auch dein Geld verdienen, ist gut, mach mal weiter so. Man kann ja auch sagen, das wäre Mitgefühl. Genauso kann man aber auch sagen, die Betrachtungsweise, die du in dem Moment hattest, ich stehe hier und sehe, der Mensch reißt sich in die Scheiße. Ich muss den irgendwie wachrütteln, ich muss dem irgendwie klar machen, was der sich selbst antut. Lässt sich genauso als Mitgefühl beschreiben. Frage ist halt wirklich, ob dies dann wieder zurückfällt, Mitgefühl womit? Sprich das, was du vorhin so schön erklärt hast. Mitgefühl, Verständnis für die kleinen dummen Verstrickungen, die wir uns in der materiellen Welt Leben für Leben reinziehen und weiter drehen und wenden. Oder eben der direkte Blick auf die spirituelle Seele, die wir eigentlich sind. Und Was mir auch die ganze Zeit schon ein wenig im Hinterkopf mit rumschwingt, ist die wiederholte Anweisung, die in der Lieder ja auch immer wieder auftaucht, beständig zu bleiben, Gleichmut zu bewahren, in Glück und Leid ausgeglichen zu bleiben. Und wie das in Übereinstimmung zu bringen ist mit dem ja eigentlich restlos positiven besetzten Begriff Mitgefühl. Mitgefühl lässt sich ja auch so verstehen, wie ich fahre einfach jeden Film mit, den mein Gegenüber mir präsentiert. Wobei ich allerdings der Meinung bin, dass das kann nicht richtig sein. Aber ich komme ein bisschen von Hölzchen aufs Schleppchen und weiß nicht genau, wo ich lang will. Ich breche ab.
Also, darf ich kurz was dazu sagen? Also, ich will jetzt nochmal zu der Million zurückkommen. Wenn der die verliert, dann hat er Glück gehabt. Weil ich weiß nicht, was er sich alles mit dem Geld für Karma gekauft hätte. Höchstwahrscheinlich Alkohol, höchstwahrscheinlich Frauen. Also mit viel Geld kann man auch Mitgefühl verlieren, weil man so, ich glaube, also ich habe noch nicht viel Geld gehabt, aber ich denke, dass es so abhärtet. Und der Mensch, der hat eigentlich Glück gehabt. Nur wir sind ziemlich eingeschränkt und man kann es nicht erkennen. Und im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, ganz schlimm. Aber, jeder ist für sich so selber. Jeder hat sein eigenes, von uns hier, den 7 Milliarden, hat jeder sein eigenes Ding im Kopf. Und im Großen und Ganzen bin ich für ein Gefühl ziemlich schnell zu haben. So, aber das hat sich auch so kristallisiert. So, das eine tut mir leid und das andere nicht. Wenn jemand krank wird, dann im Großen und Ganzen geht passieren, das tut mir leid. So, aber was mich neulich wirklich betroffen gemacht hat, war meine Schulkameradin, die Mutter von mir, die sind im Islam und die spricht seit 40 Jahren ihre Gebete, jeden Morgen um dieselbe Zeit. Und die steht auf, will anfangen, ihre Gebete zu sprechen und hat sie vergessen. Sie hat vergessen. Sie konnte ihre Gebete nicht mehr. Sie ist aufgestanden und sie erkannte ihre Wohnung nicht mehr. Und das tat mir echt leid, weil ich glaube, das Gebet zu vergessen, das ist das Schlimmste, was uns hier passieren kann.
Da möchte ich was Schönes, Positives zu sagen. Und zwar gibt es ein Zitat von Schiller Prabhupada, wo er, ich glaube, aus dem Chaitanya Charitamrita rezitiert, das heißt, wenn ein Gottgeweihter oder jemand, der sich versucht, in irgendeiner Weise Gott hinzugeben, es muss ja nicht nur ein Hare Krishna Gottgeweihter sein, es gibt ja sehr viele Menschen, die versuchen, ihr Leben in irgendeiner Weise, in gewissem Maße Gott zu weihen, Gott vergisst gerade in solchen Zeitpunkten, dass dann Gott in das Herz bzw. auf die Zunge oder in das Ohr dieser Menschen kommt, um ihnen ihre besondere Barmherzigkeit zu geben. Ich hatte vor kurzem eine Situation gehabt, wo unsere liebe Sadanandi, die meisten von euch kennen Sadanandi, sie ist seit 18 Jahren die Sekretärin von Sachinandanswami und hat ohne Frage sehr viel hingebungsvollen Dienst wirklich selbstlos geleistet, ist immer für die Devotis da gewesen und ist sehr krank gerade. Und die hat nämlich eine Leberzirrhose und das passiert dann im Körper, dass dann der Ammoniak, der durch den Urin und so weiter gebildet wird, nicht ausgeschieden wird und den Körper vergiftet. Und da ist sie wirklich dann wie im Koma fast gewesen und hätte fast ihren Körper aufgegeben. Wir haben dann auf der ganzen Welt Kirtans für sie gemacht und sie ist dann wieder, die Ärzte konnten es nicht begreifen, wieder zu sich gekommen. Aber einen Tag war ich mit den anderen zwei dann bei ihr im Krankenhaus und sie war so ein bisschen bei sich, sie konnte ein bisschen verstehen. Und Sachinandanswami haben wir das gleiche Beispiel eben auch genannt, dass, weil sie denkt jetzt, ich muss jetzt aber Chanten, also kann natürlich nicht Chanten, weil sie liegt ja fast im Koma. Und sie soll sich keine Sorgen machen, dass Krishna bei den Gottgeweihten ist, die gerade irgendwie in dem Augenblick vielleicht nicht in der Lage sind, sich selbst aus eigener Kraft an ihn zu erinnern. Das ist eine besondere Barmherzigkeit. Die Menschen, die versuchen, sei es auch fromme Taten zu tun, beziehungsweise irgendwie was für Gott zu tun, dass Gott diesen Menschen einen gewissen Schutz zukommen lässt. Also auch dieser Frau. Das ist eine besondere Gnade, weil sie hat aus welcher Motivation auch immer versucht, irgendwas für Gott zu machen. Und sei es selbst ihre Gebete, also das ist ja auch ein Liebesgeheimnis. So.
War ein guter Abschluss. Hm.
Wir sollten alle für Sabanandi gerade beten, dass sie bald wieder zu Kräften kommt. Also bitte ich euch einfach zu.
Wie alt?
Die ist so alt wie ich, auch um 40. Ja, 45.
Ich würde ganz gerne auch mal einen Kommentar, das ist natürlich ein bisschen schwierig, danach was zu sagen, aber auch nochmal auf das Wort Karma zurückkommen, das finde ich immer ganz interessant. Handlung. Dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das Wort Karma auch in unserem Sprachgebrauch manchmal auch so ganz andere Bedeutung, ganz andere Bedeutung kriegt. Zum Beispiel gerade in unserem westlich-christlichen.
Ja, das ist gut.
Gerade in unserem westlich-christlichen Gedanken, manchmal habe ich das Gefühl, dass das Wort auch manchmal mit Schicksal übersetzt wird. Und Schicksal aber für mich, ich weiß es nicht, also in meiner Interpretation von Handlung, ein bisschen diametral dagegenüber steht. Ne? Also, und sich dann oft immer so Rückschlüsse gezogen werden. Ne? Also wir hatten ja auch das Thema, sind wir in der Gegenwart, in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Letztes Mal, ne, ging es auch so ein bisschen darum. Und dass dieses Rückgewandte, ne, dieses Rückschlussziehende, der hat bestimmt schlechtes Karma, deswegen passiert ihr das. Also meine Situation betrachtet und dann über das Wort Karma Rückschlüsse gezogen werden. Das ist sehr häufig in unserem Sprachgebrauch. Meines Erachtens aber dem Wort nicht gerecht wird. Karma bedeutet Handlung. Für mich bedeutet das eine Chance. Das heißt, meine Handlung jetzt verursacht Reaktion, wie es in deinem Beispiel war. Es gibt Leute, die sind dann sehr rückgewandt, die denken die ganze Zeit nur, schlechtes Karma, sondern die sind gar nicht bei sich. Ne? Die sagen jetzt, ich habe jetzt hier eine Chance, ich kann mein Schicksal, in Anführungszeichen, selbst bestimmen. Ich kann jetzt den linken oder den rechten Weg gehen. Ich kann jetzt meines Erachtens moralisch gute Handlungen oder eine Handlung, meinetwegen, die auch in der Gita als gute Handlung oder in den Veden als gute Handlung bezeichnet wird, oder eine schlechte Handlung. Oder richtig oder falsch finde ich fast noch besser als gut oder schlecht sozusagen. Ne? Weil das ist immer so ein individuelles Bewerten, ne, von gut oder schlecht. Also es gibt eine richtige oder eine falsche Handlung. Und da finde ich, das Wort Karma eigentlich dann nochmal ein ganz anderes Licht kriegt, wenn man sich bewusst macht, dass es Handlung bedeutet und nicht Schicksal. Das finde ich einfach nochmal. Und dadurch auch das Wort Mitgefühl in Bezug zu Karma auch noch ein anderes Licht gerückt wird. Das finde ich, glaube ich, immer ganz, das kam mir gerade so in den Sinn, nochmal einen ganz interessanten Gedankengang.
Da kann ich noch was anfügen, was mir, also dazu auch wieder mal hinfällt. Das ist also ein schöner Punkt, den du machst, finde ich. Das mit der Chance. Da ist der Gedanke weg. Das war so ein ganz schneller Gedanke, ging auch um eine Chance letztendlich. Genau. Dass wir oftmals ja auch mit dem Karma zusammen so, dass wir eine Reinigung verstehen für uns. Also dass ganz gewisse Reaktionen auf uns zurückkommen, wie eine Art Reinigung. Wir haben oft davon gehört, dass wir dann letztendlich vielleicht viele Sachen nicht mehr in der Zukunft erleben müssen. Und ihr kennt bestimmt ja auch alle diese Gedanken zu Gottgeweihten, die halt innerhalb eines Lebens durch unheimlich viele verschiedene Phasen, sehr intensive Situationen und Erfahrungen oftmals durchgehen, wo es dann auch heißt, dass vielleicht, weil sie versuchen, ihr Leben Gott hinzugeben, Gott sie auf eine unheimlich intensive Art und Weise innerhalb eines Lebens reinigt und nicht in 100 Leben. So, deshalb ist es ganz wichtig, alles als eine Chance zu verstehen. Es ist immer das Positive daraus zu sehen. Was soll ich daraus lernen? Wie kann ich weiterkommen? Und so relativiert sich auch dieses Leid eigentlich, von dem wir sonst so übermannt wären. Und zu denken, okay, da soll ich jetzt irgendwas draus lernen und darf dadurch einen Schritt weitergehen in meinem Leben. Und vielleicht näher zu Krishna auch hingehen. Das ist ja von Menschen, die Gott versuchen zu verstehen, immer der Gedanke, dass letztendlich alles, dass Krishna sozusagen der Shelter, der Ashraya wird. Ne? Das ist so wichtig, dass.
Ja, und mit so einem Bewusstsein, wenn jemand leidet, tritt man ja auch, wenn man jetzt das Ashanga sieht, tritt man ja auch den Leuten anders gegenüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand leidet, dann würde man nicht sagen, so belehrend so, ja, jetzt hast du schlechtes Karma, ne? jetzt kriegst du eine Reaktion. So. Und dann kommt man ja von diesem Bewusstsein aus ein bisschen weg und meines Erachtens hat auch mehr Mitgefühl. Ne? Und zu sagen, hier,
Gleichgültigkeit kommt
genau, du hast jetzt eine Chance, wir gucken jetzt hier nicht, Ja. Ne, das ist ja auch Spekulation, man weiß ja nicht, warum die Reaktion dann da so dann da kommt.
Wer weiß, wozu es gut ist.
Genau.
Warum bin ich einfach dankbar, weil ich mir die Hand an der heißen Herdplatte verbrannt habe? Es hätte ja auch der kochende Liter Wasser über mein Gesicht laufen können. Also diese kleine Brandwunde, ich meine, ist im Moment vielleicht gar nicht so gut, aber im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, das habe ich mir angewöhnt. Wenn mir irgendwas passiert, was nicht so toll ist, dann versuche ich immer zu sehen, wie hätte es schlimmer sein können. Also es kann meistens schlimmer sein. Im Großen und Ganzen, Mann, wir haben so einen Glück.
Wer weiß, wofür es gut ist.
Brito Pavo hat mal ein sehr schönes Beispiel gegeben, fand ich also unheimlich intensiv und gut. Und zwar ging es einfach um die Juden im Dritten Reich. So, man kann sagen, ja, die Juden, die haben das und das gemacht und das ist die kollektive Strafe und so eine Seite. Und er meinte, nee, man kann es vielleicht auch ganz anders verstehen, dass, weil sie vielleicht sehr religiöse und sehr fromme Menschen waren, dass Christen sozusagen die letzten Unreinheiten einfach einmal verbrannt und sie konnten alle zu Gott zurückgehen. Woher wollen wir das wissen? Einfach zu diesem Punkt, dass wir uns das nicht mal anmaßen könnten, das Karma einer anderen Person zu definieren oder zu bewerten. Ja,
Spekulation.
Eben,
das kann man nicht
beantworten. Da kommt dann der Begriff des Mitgefühls gleich wieder auf, dass man, wenn das eine Person dann leider natürlich dafür Mitgefühl haben soll, aber immer bieten soll, Gott hilft dieser Person, dass sie näher zu dir kommen kann. Nicht gib dem Lottogewinner noch eine Million, weil sie gerade verspielt hat. Nein, hilf ihm, zu dir zurückzukommen.
Ja, auch der Punkt, warum man leidet. Ne? Ich habe jetzt ganz viel zur Zeit momentan mit Schülern zu tun. Und ich finde das ganz interessant. Ja, aber wirklich. Ein 14-jähriges Mädchen kann wirklich, dass die Freundin irgendwie was Böses gesagt hat, ne? Ein ganz großes Problem sein. Ne? Wirklich, das kann echt, das kann eine Welt zusammenbrechen und wirklich auch schlimm sein. So, ne? So also, wie soll ich das bewerten? Ne? Also das Maß des Leids. Ne? Also das kann für dieses 14-jährige Mädchen wahrscheinlich vielleicht genauso schlimm sein wie für einen 35-jährigen Mann, dass die Mutter stirbt oder sonst irgendwas. Ne? Also dieses Bewerten von Leid ist auch mal sehr individuell. Also so eine, ich habe da schon Dramen erlebt jetzt gerade so, also auch so, wo dann rausgerannt wurde und hier und da, das sind wirklich Schmerzen, die das Mädchen dann auch hat. Ja. Ne? Also und das habe ich mich auch gefragt, ja, also ist jetzt dieses Leid irgendwie weniger schlimm als das jetzt, ne? Also die Reaktion ist ja halt trotzdem die gleiche, ne? Also das Herzschmerz und Weinen und was da alles so, ne, auch Traumata und innerlich, da passiert ja eine Menge, ne? Und da auch mal sich zur Frage zu stellen, ja, wer bin ich zu bewerten, was jetzt ein hohes Maß an Leid ist, was ein tiefes Maß, ein niedriges Maß an Leid ist. So, das ist, ich glaube, das ist höchst individuell auch, ne? Was für jemanden schlimm ist oder nicht, ne?
Aber wenn du jemanden verbluten säst und das Mädchen, wirst du wahrscheinlich eher zu einem blutenden Ärzten gehen.
Absolut, klar. Das sind natürlich auch meine Maßstäbe. Ja. Natürlich, klar. Aber nur einfach auch nochmal so im Kontext zu stellen, dass die Reaktion, also das Weinen, oder die ganz völlig unterschiedliche Ursachen haben können.
Vermischung der Worte Karma und Schicksal. Ich finde es auf der anderen Hand aber sehr logisch nachvollziehbar, wie diese Vermischung entstanden ist. Ursprung ist klar, Karma gleich Handlung, Tätigkeit. Jede Tätigkeit hat seine Reaktion. Dann das, was dazu kommt, die Reaktionen passieren nicht gleich und auch nicht in dem gleichen Setting. Das heißt, wenn ich einem Menschen eine reinhaut, kann es sein, dass sie von einem anderen eine reingehauen kriegt. Die Übertragung ist halt häufig schwierig, ganz besonders dann, wenn es halt über die Leben hinausgeht. Und weil die Reaktionen halt in so einem ominösen Pool von Ursachen verschwinden, die ich häufig gar nicht mal mehr im Blick habe, ist meine Sicht als verkörperte Seele auf diese Ursachen verstellt und ja, damit ist es aus der Sicht fast gleichbedeutend, ob man jetzt irgendwelche Ursachen, die ich nicht sehen kann, oder Schicksal sagt. Hm.
Du meinst das als Synonym für so einen Mischmasch von Ursachen sozusagen, als gleiches, also das als Wort für das, was du meinst, dieses diffuse Reaktionsmuster.
Jonas spricht auch über Schicksal. Jonas benutzt den Ausdruck sehr häufig, das Schicksal. Oder auch in den Barbara, da findet man sehr häufig die Aussagen darüber, dass das Schicksal, die ewige Zeit, so irgendein anderer Faktor, ein höherer Faktor Ursachen bestimmt. Und das ist jetzt nicht unbedingt, das hat vielleicht in unserer Wortsprache eine gewisse Bewertung, aber eigentlich kann man dahinter schon was Neutrales auch verstehen, dass also nicht einfach etwas geschickt wird.
Wobei das Bewusstsein ist dann schon ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob ich Karma halt als Reaktion auf meine Tätigkeiten werte, weil ich dann eben die Verantwortung übernehme. Ja. Oder ob ich sage, das ist Schicksal. Ne?
Ja, man kann auch dann vielleicht die Verantwortung über das sogenannte Schicksal übernehmen. Das heißt nicht unbedingt, dass man das sozusagen über das Schicksal als Verantwortung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht kann das wird fast eine eigene Klasse mal die Eigenverantwortlichkeit.
Das Problem ist ja mit dem Schicksal. In der christlichen Tradition gibt es nicht wie in dem vedischen Wissenssystem das Konzept von Reinkarnation. Und deshalb haben die Menschen wenig Möglichkeiten, sich eine genauere Vorstellung zu machen, warum sie jetzt zum Beispiel leiden aus irgendeinem Grund. Aber diese Reaktion zu sagen, sich zu sagen, das muss wohl mein Schicksal sein, ist, man müsste dieses Thema mal tiefer beleuchten, das wäre tatsächlich ein Thema, aber jetzt, wo wir darüber sprechen und mein spontaner Gedanke ist, dass das schon ein Schritt in die richtige Richtung ist, wenn man sagt, das muss mein Schicksal sein. Hinter dieser Aussage verbirgt sich eine Gewissheit, dass das so richtig ist, dass ich leide. Und man vermutet, dass dahinter eine Ursache steht. Weil Leute, die so nicht sprechen, würden wahrscheinlich dann sagen, womit habe ich das verdient? Dann kommen solche Sätze. Warum geschieht mir das bloß alles ungerecht? Aber in dem Moment, wo ein Mensch sagt, das muss mein Schicksal sein, hat er schon einen Schritt in die richtige Richtung getan. Aber weil ihm das Wissen aus den vedischen Schriften fehlt, was wir eben in vielen religiösen Systemen feststellen müssen, da wird einfach nicht genug auf dieses Thema eingegangen, bleibt ihm nicht mehr übrig, als zumindest zu dieser Erkenntnis zu kommen, aber sie können es nicht weiter erklären. Ja. Und in dem Moment halt, wo man die vedischen Schriften erhält, wo man dieses Wissen bekommt, hat man die Möglichkeit, noch tiefer.
Wobei ein sehr hoher Prozentsatz von Menschen glaubt an Reinkarnation. Ich glaube, in Amerika waren das, glaube ich, 75% der christlich geprägten Gesellschaft, die trotzdem an Reinkarnation glauben, obwohl es vielleicht in den Schriften nicht sonderlich hervor- oder erwähnt wird. Und heute Morgen traf ich einen alten Freund, also ein älterer Herr, und der erzählte mir, dann wir unterhielten uns, ein sehr spiritueller Mensch, und er erzählte mir, dass er als kleiner Junge immer einen Traum hatte, bis zum 12. Lebensjahr, jede Nacht. Und zwar, wie er sich gesehen hat, auch als junger Mann, in einer Kriegssituation, immer wieder so eine Hubitze aufbauend und immer wieder schießen, da kam irgendwelchen Bombenflieger an, irgendein Erlebnis aus dem Ersten Weltkrieg wohl, weil er ist so geboren worden am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und bis er dann irgendwie das mal so eine Haubitze gesehen hat und als kleiner Junge seinem Vater dann erklärte, wie das funktioniert, dann war der Traum weg, weil er dann einfach mal das dadurch für mich so transzendiert hat. Und er wusste ganz genau, dass er verschiedene Leben durchgangen hat. Also das ist, gibt, glaube ich, in der Gesellschaft eine ganze Menge Menschen, die durchaus Erfahrung in diesem Bereich auch haben. So, dass es da schon mehr gibt. Ich würde man jetzt nicht auf die reine christliche Tradition münzen, dass das nicht in so einem Bewusstsein den Menschen trotzdem vielleicht vorherrscht. Ich glaube, dass da viele Menschen schon irgendwie dran glauben, dass irgendwie das Leben weitergeht.
Aber ich glaube schon, dass sie glauben, dass das Leben weitergeht, aber das wirkliche, dieses Reinkarnieren sozusagen
vom die Zusammenhänge,
dass wir sozusagen das ist schon, glaube ich, schon so ein bisschen spezielleres Wissen. Ja. Und was man auch gerade bei deiner Aussage, du meinst, ne, also du hast recht, das ist schon mal ein erster Schritt. Das Problem ist, dass man aber natürlich, wenn man sagt, das war das Schicksal, ganz oft in so einer passiv-fatalistischen Einstellung sozusagen hängen bleibt. Das heißt, na gut, dann kann ich ja eh nichts machen. Ne? Und das finde ich ja gerade der Schatz der Lehen oder der Schatz dieser Philosophie für mich, ne? Dass man genau diesen Vorhang dann nämlich mal, wie du sagst jetzt, oder was Frau Tasch jetzt aufmachen kann. Das heißt, ich kann, ich kriege eine Chance. So, und das finde ich ja gerade das Schöne dabei. Ganz oft, das merke ich, die ist jetzt ja schon tot, aber die Oma von Verena, wenn die dann immer, ach ja, das ist vielleicht mein Schicksal, und dann kommt man irgendwann in so eine passive Haltung rein. Ne? Wird schon alles irgendwie okay sein und dann kriege ich es halt immer ab oder ist es halt gut oder schlecht, ist halt mein Schicksal. So. Und dann irgendwann gibt man auf, finde ich, so, ne? Also sich auf sozusagen. Und das finde ich halt gerade so schön bei dem Gedanken von Karma, dass man sagt, oh, hey, ich habe hier eine Chance, eine Riesenmöglichkeit. So, ne? Das ist eine Riesenmöglichkeit hier. Und ich kann jetzt sagen, ich esse Fleisch oder ich esse kein Fleisch. Das ist mal blöd gesagt. Ne? Verursache da Leid oder nicht Leid. Ne? Das ist so eine Riesenchance, die wir haben, oder? Das finde ich was sehr Positives. Mhm.
Ich warte mal, du musst jetzt noch mal ein Schlusswort sprechen.
Ja, zum Sonntag. Entschuldigung. Wenn ich Karma und Mitgefühl, also ich trenne das. Nicht. Und Karma ist für mich analytische Studie. Was, wo kommt das her? Nicht? Dann leiden vierte wohl, ist auch viel mehr zu. Zum, wir fragen nicht so sehr zum Mitgefühl. Sondern, wie du schon sagtest, eigentlich müsste man ja erstmal herausfinden, man muss Krishna kennenlernen, man muss Guru und Shastra befolgen, herausfinden, emotionslos, ohne Mitgefühl, was eigentlich, was mein Karma bedeutet, oder meine Inga, meine Liebe, meine Person, meine Individualität. Ne? Und durch Jnana zum Beispiel, wie wir die Bücher lesen, studieren, und uns das wirklich die meiste Anweisung gibt, wie wir unser eigenes Schicksal, unser eigenes Karma zu verstehen haben. Und da finde ich Karma ziemlich brutal. Ich finde, was Krishna da eingerichtet hat, bin ich nicht unbedingt begeistert. Weil das Karma ist so mächtig, so rational, so steht über das Mitgefühl, ist so stark, so dass es kaum ein Entrinnen gibt. Und das war auch das Problem von Arjuna. Ne? Der hatte wirklich Mitgefühl auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, mit Bhima, mit Bhishma Dev und wie die alle hießen, die er kämpfen sollte, die er töten sollte. So bei ihm sehe ich bis immer heute, wenn ich sehe, sehe ich totales Mitgefühl, auch wenn es sentimental sein mag. Klar, weil es waren die Gegner, es waren die Feinde, es war das Karma, war so ausgerichtet, das analytische Studium, dass er sie als Kshatriya, als sein Karma, die Fähigkeit als Kshatriya, die Attribute, töten musste. Ne? Aber da bin ich nicht ganz mit einverstanden, weil, gut, ich surrender zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Er sagt, so ist es ganz sachlich und nüchtern. Und du darfst keine Gefühls, keine Emotionen da reinbringen, also kein Gefühl reinbringen. Geh einfach hin und erfülle deine Pflicht und töte diese Krieger, diese Kshatriya-Krieger. Ne? Und Mitgefühl, sag ich mal, ist für mich eine Sache, die Leben für Leben kultiviert und aufgebaut wurde. Von jedem einzelnen Menschen. Der eine hat viel davon. Und kommt auch gleich in unsere Bewegung und hat ein Herz zu Bhuti und hat mit jedem und alles Mitleid. Das heißt, mit der kleinsten Ameise, wie wir das kennen, bei dem Jäger und diese Geschichte. Und achtet überall drauf, wenn er das erste Mal das hört, so eine Metapher hört aus dem Bhagavatam, dass man wirklich zu jedem Lebewesen barmherzig sein muss und Mitgefühl haben muss, versucht das von vornherein zu vermeiden, solche Tiere zu treten oder gar zu töten. Ne? So, weil er dieses Mitgefühl für den vorangegangenen Leben kultiviert hat. Ne? So, während ein patriarchischer oder ein rational denkender Mensch, der Manager ist, der Ruhm und Ehre genießen möchte, der erfolgreich sein möchte, dieses Mitgefühl noch nicht so in seinem Herzen kultiviert hat. Ne? So, ne? Und deswegen, ich kann mit diesem, ich denke, dass sie sich beide stark voneinander trennen und verschieden sind. Ne? Dass das so, also wenn ich das so auseinander revisiere, kann ich mit Karma, ich meine Karma, ich bin Karma hart. Ne? Als eine Chance, klar, eine Chance, sich nochmal zu entscheiden, den anderen Weg zu gehen. Diese Freiheit gibt zwischen uns ja immer wieder. Oder freier Wille ist auch, dass du dich für mich entscheiden kannst, dass du den Weg Gottes gehen kannst. Ne? Das ist möglich. Ne? Aber wie kann das jemand tun, der eben in Wissen nicht getränkt ist? Ne? Und da kommt Goranatharaja, ein heißer Vorschlag, spirituelle Meister, Bhagavatam, Bhagavad Gita, studiere, lerne das. Ne? Das macht ihn aber nicht voller Mitgefühl oder das ändert seine Situation nicht an seiner Rationalität. Das kommt dann später erst, bin ich der Meinung, wenn man 20, 30, 40 Jahre geschändet hat und hingebungsvollen Dienst ausgeführt hat, ganz praktisch, dann kriegt man Mitgefühl mit den anderen Lebewesen. Mein Beitrag dazu, sorry.
Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt gar noch mal ganz kurz was zu ergänzen kann. Ich glaube, dass wir Menschen immer auf vielen Ebenen gleichzeitig betrachtet werden können. Es mag die reine biochemische oder biophysische Ebene sein oder Energieebene, wie auch immer. Und irgendwann kommen wir auch zu einer soziologischen Ebene und auch zu einer karmischen und auch zu einer systemischen Ebene. Und ich glaube, was bei uns Menschen oftmals da im Weg steht, was das Mitgefühl anbelangt, ist, dass wir es vielleicht nie gelernt haben, wie man Mitgefühl zeigt. Weil vielleicht unsere Eltern es auch nie gelernt haben und es irgendwie nicht weitergeben konnten emotional. Vielleicht, weil sie einfach Angst hatten, uns mal in den Arm zu nehmen oder wie auch immer. Und so pflanzen wir manchmal solche Dinge in unserem Leben von Generation zu Generation fort. Was damit bedeutet. Ist das so ein Karma oder ist das nur so eine systemische Sache? Ich glaube, das hängt unheimlich davon ab, von unserer Aufmerksamkeit über uns selber, uns mehr zu beobachten, was fehlt mir, wo ist noch irgendwie ein Defizit, um eben zu verstehen, okay, wie kann ich ganz gewisse Sachen in meinem eigenen Leben ändern, zum Beispiel Mitgefühl zu entwickeln. Ich weiß, dass für einige Menschen das unheimlich schwer ist und nicht, weil sie hartherzig sind, sondern weil sie es vielleicht nie gelernt haben. Und das ist jetzt nicht so, Menschen sind ja nicht an sich böse unbedingt, aber wir kriegen es hier kaum vorgelebt. Und das ist ganz oftmals so ein Hemmschuh in diesem Bezug, gerade was so Mitgefühl anbelangt. Ne? Mhm. Weil wir in so einer rationalistisch geprägten Gesellschaft leben, wo alles so analysiert wird und auseinandergenommen wird, aber der Gesamtkontext aber immer verloren geht, wie in der Wissenschaft ja auch. Der Gesamtkontext, das Molekül wird untersucht und die Zellen und alles, aber das Lebewesen als Ganzes wird da nicht mehr verstanden, auch in der Quantenphysik nicht.
Wir sind cool.
Das cool. Ist noch eine andere Sache,
die halt. Und es gibt Leute, die sagen, wenn die Menschheit so cool ist, erwärmt sich das Klima als Gegenreaktion.